SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im Studio Werkhaus des Nationaltheater Mannheim zum Gespräch über die SWR Bestenliste in Oktober. Wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Mal in Mannheim zu Gast sein dürfen im Jubiläumsjahr, denn seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und heute Abend sind zu Gast Anne-Dore Krohn, Literaturredakteurin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, Cornelia Geißler, Literaturredakteurin bei der Berliner Zeitung und Paul Jandl von der Neuen Züricher Zeitung. Aus den 4 Büchern der SWR-Bestenliste im Oktober, über die wir heute Abend sprechen, werden lesen Sophia Flesch-Baldin und Johannes Wördemann. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Oktober und auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Haus zur Sonne heißt der neue Roman von Thomas Melle, der bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Cornelia Geißler, was ist denn dieses titelgebende Haus zur Sonne?
Das Haus zur Sonne ist eine Art Sanatorium, das so behaupten, dass die Betreiber, der Erzähler, den man gleichsetzen kann mit dem Autor, der Ich-Erzähler, findet eine Broschüre oder so ein Faltblatt für dieses Haus zur Sonne im Jobcenter. Der ist dort nämlich in einer depressiven Phase, der ist an manischer Depression erkrankt, einer bipolaren Störung, Bipolar 1 definiert es Thomas Melle selber. Wir kennen das schon von diesem Autor aus seinem Roman Die Welt im Rücken. Und nun ist er völlig am Ende, die Wohnung ist zerstört, kann nichts mehr arbeiten. Seine Freundin ist eigentlich auch nur noch aus Mitleid bei ihm und er ist nun im Jobcenter, um irgendwie zu Geld zu kommen. Und da findet er diese Broschüre und geht dahin in dieses Haus zur Sonne, meldet sich dort an. Also sie nennt sich eine Rehabilitationsmaßnahme, das soll man sagen, wenn man zum Beispiel aus Arbeitsverhältnissen dahin geht. Es ist ein Projekt zur Lebensverbesserung, Traumverwirklichung und Selbstabschaffung. Also Lebensverbesserung und Selbstabschaffung. Und dieses Sanatorium sieht auch aus wie so ein, na, ein bisschen wie der Zauberberg, alles sehr ordentlich und die Leute wirken erstmal ganz entspannt. Es gibt eine Menge medizinisches Personal. Es gibt ein einheitliches Morgenritual und dann gibt es Spezialbehandlungen für jeden und da erlebt man Träume und man kann das erleben, was man vielleicht verpasst hat im Leben oder was man nochmal machen möchte, zum Beispiel endgültig den Roman schreiben, den er immer schreiben wollte, eine Mischung aus Horror- und Büroroman. Ich könnte jetzt stundenlang weitererzählen, es ist ein großartiges Buch, wie Sie gleich erfahren werden aus unserem Gespräch.
Ja, mit was für einem Selbstverständnis arbeiten die Leute dort? Also ich meine, sie erzählen das so locker flockig dahin. Das ist, könnte man sagen, ja auch eine Art von Suizidklinik. Ja, wenn man mal zurücksteht und sich fragt, ob das nicht der größtmögliche Zynismus ist, der da praktiziert wird, ist man doch auch erstaunt, mit was für einem Selbstbewusstsein die da auftreten.
Ja, was Selbstabschaffung bedeutet, habe ich eben dummerweise nicht gesagt. Selbstabschaffung bedeutet, dass man dorthin geht, um noch ein letztes Mal schöne Träume zu haben und dann zu sterben. Irgendwo habe ich gelesen, es ist eine Art Hospiz, aber die Leute gehen ja nicht hin, um dort ihr letztes Lebenszeichen, also in der letzten Phase einer schweren Krankheit zu sein, sondern es ist begleiteter Selbstmord, es ist eine Art Euthanasie. Die Leute gehen leicht todeswillig dahin, aber sie wollen auch nicht unbedingt sterben, wie man dann herausfindet. Es ist eine zynische Einrichtung und dass man ausgerechnet beim Jobcenter dieses Angebot bekommt, ist eine ziemlich schreckliche Angelegenheit und der Klinikdirektor sagt, naja, der Staat spart dann Sozialausgaben.
Wir tauchen jetzt ein in dieses Haus zur Sonne. Der Protagonist geht mit durchaus positiven Gefühlen zunächst einmal dahin und denkt sich, ja, dieses Angebot, warum nicht? Ich bin eh am Ende. Aber er merkt dann Schritt für Schritt, das kann es nicht gewesen sein. Und genau an dieser Stelle sind wir. Aus dem Roman von Thomas Melle liest nun Johannes Wördemann.
Ich wachte auf und sofort war der Frieden dahin. Das Bewusstsein schoss zurück in den Kopf mit allen Selbstverwünschungen. Mein Herzschlag war beschleunigt. Mein Blick titschte unruhig und misstrauisch durchs Zimmer. Wieder stand das Essen bereit und Musik tröpfelte aus den Boxen. Aber sie konnte mich nicht beruhigen. Ich war ruhelos und unzufrieden. Ein tiefes Unbehagen hatte von mir Besitz ergriffen, das nicht abzuschütteln war. Es kam von innen und befiel das ganze System. Mir reichte es. Hier war nichts zu holen, jedenfalls für mich nicht. Die anderen mochten sich in ihren Simulationen suhlen und sich an ihnen ergötzen. Mir brachte das nichts. Und plötzlich stand der Entschluss, als wäre er lange gereift und nun in den Zustand der Unabdingbarkeit übergewechselt. Ich musste gehen. Das sagte ich 10 Minuten später zu Opterbeck. Sie versuchte die üblichen abschlägigen Sätze, versuchte den Hinweis auf die Unmöglichkeit, das Haus zu verlassen, ignorierte mich sogar. Als ich aber nicht locker ließ, nickte sie zu meiner Überraschung schließlich kurz und holte ein Formular hervor, das sie mich dann unterschreiben ließ. Das war's. Ich kann los. Können Sie? Ich konnte mein Glück kaum fassen und vermutete irgendein Haken, eine Falle, einen doppelten Boden, von deren möglicher Existenz ich vorerst aber nichts wissen wollte. Zu fröhlich und befreit fühlte ich mich gerade. In meinem Zimmer packte ich meine Sachen. Es waren nicht viele und wollte los. Dann klopfte es. Professor Radowitz stand in der Tür. Sie wollen uns schon wieder verlassen? Haben Sie sich das auch gut überlegt? Ja, sagte ich. Ich glaube nicht. Das kommt nun sehr unvermittelt, sagte er. Es hat sich langsam entwickelt. Hier bin ich einfach noch unruhiger als draußen. Das können wir beheben. Nein, nein, können Sie nicht. Und das bringt mir auch alles nichts mehr. Ich gehe. Sie können gar nicht gehen. Wissen Sie das, sagte er. Sie haben unterschrieben, dass Sie bleiben werden. Ja, und soeben habe ich meine Entlassung unterschrieben. Dann gehen Sie mal, sagte Radowitz mit einem Seufzer, aber es lag eine müde, grausame Ironie in seiner Stimme. Bis später. Er verließ mein Zimmer.
Johannes Wördemann las aus Thomas Melles Roman Haus zur Sonne. Erschienen ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Anne Drucron, wir haben es gerade eben schon gehört. Thomas Melle schreibt nicht zum ersten Mal über seine bipolare Störung. 2016 war es, als sein ebenfalls autobiografisches Buch Welt im Rücken erschienen ist. Haus zur Sonne ist, wenn man das mal so vergleicht, dann doch ein bisschen fiktiver angelegt. Also wir haben so diesen dystopischen Teil in der Klinik. Worin bestehen Ihrer Meinung nach die literarischen Stärken und vielleicht auch Schwächen dieses Romans?
Also zuerst muss man ja sagen, dass es das Schöne ist an diesem Buch, dass es immer so hin und her switcht zwischen Utopie und Dystopie. Und ich habe mich beim Lesen immer gefragt, ist es jetzt eine Utopie oder eine Dystopie? Es hat ja von beiden durchaus Elemente. Und das Interessante ist natürlich, während bei Welt im Rücken, da stand auch nicht Roman drauf, steht hier jetzt Roman als Genrebezeichnung drauf. Und das Ganze dreht ja auch wirklich in so eine Art Science-Fiction-Geschichte ab. Also es gibt da einfach Elemente, die eben was von Science-Fiction haben. Also diese sogenannten Visualisierungen in dieser Klinik, in denen die Menschen nochmal sich irgendwas ausdenken können, was sie unbedingt erleben wollen, was sie immer schon erleben wollten. Einmal aus der Sicht eines Tieres durch die Welt laufen oder auch wieder zurückgehen auf der eigenen Biografieachse und sich selbst das Leben nochmal umschreiben und so weiter. Das ist natürlich Science Fiction. Und ich finde, die große literarische Stärke, weil Sie danach gefragt haben, Herr Otte, ist unter anderem, dass Thomas Melle, wie auch schon in Die Welt im Rücken, es schafft, literarisch zu formulieren, wie sich Depressionen, wie sich Manien anfühlen. Und man merkt, dass diesen Erzähler wirklich ein ganz genuin literarisches Interesse umtreibt, etwas in Worte zu fassen, was vielleicht gar nicht richtig erzählbar ist. Also da heißt es auch an einer Stelle, dass es eigentlich nicht darstellbar ist. Und er tut das aber immer wieder. Es gibt mehrere Ebenen in diesem Buch. Einmal diese Visualisierungen, dann diese Ebene in der Klinik. Und dann gibt es aber immer wieder Beschreibungen von Manien, Beschreibungen von Depressionen, die auch ganz schön enervierend sind. Aber ich glaube auch gerade in dieser Struktur, und das ist die literarische Qualität, bilden die etwas ab, was für uns Leserinnen und Leser nachvollziehbar macht, wie sich so etwas anfühlt.
Holger Jandl, ich gebe die Frage gleich mal weiter an Sie. Wie beurteilen Sie das? Hat Sie der Roman auch literarisch überzeugt?
Ja, also man muss das im Gesamtzusammenhang natürlich sehen bei Thomas Melle. Das ist ein autobiografisches Projekt. Und diese Autobiografie schreibt sich interessanterweise mit einer Erzählerstimme, die aber nicht die sein kann, die manisch oder depressiv ist. Also es gibt ein Über-Ich dieses Autors, das diese Bücher schreiben kann. Also die Lebenssituation von Thomas Melle ist kompliziert. Es gab nach dem letzten Buch so ein Hoch. Dann gab es aus biografischen Dingen, die mit dem Literaturbetrieb zu tun haben, einen Einbruch und dann eine sehr schwierige Phase. Und jetzt ist dieses Buch entstanden, das sozusagen dieses Ich auf verschiedenen Ebenen spiegelt. Das Ich kann sich in den Simulationen, in dieser Klinik, nennen wir es mal so, neue Leben, anderes Leben erfinden. Dann gibt es natürlich das depressive Ich, dann gibt es das manische Ich. Und der Autor, der Erzähler dieser Geschichte steht über diesen Ichs. Und das ist das Interessante, das psychologisch ungemein Interessante und Komplexe und auch Paradoxe dieses Buches. Und das macht es, glaube ich, wirklich einzigartig. Und das ist keine einfache, keine angenehme Lektüre. Die Simulationen haben sozusagen einen Glücksüberdruss. Und das scheint mir einer der wichtigen Punkte zu sein, dass auch das Glück vollkommen paradox dargestellt ist. Das Glück, das man in dieser Klinik erleben kann, ist das eigentliche Unglück. Und der Mensch, der eigentlich zu Tode kommen möchte, flieht vor diesen möglichen Simulationen. Er macht einen Lottogewinn, er macht eine Kreuzfahrt, er kann sich sexuelle Abenteuer ausdenken, Hedonismus. Alles ist möglich, aber er hält es nicht aus. Er will es gar nicht. Und das ist eine ungemein verwickelte Angelegenheit, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob es ja nur ein literarisches Phänomen ist. Es ist ein sehr komplexes Gesamtereignis, würde ich sagen, der Roman.
Ja, und man ist dann als Leser auch selber zwischen diesen Ebenen hin und her geworfen. Also man hat diese furchtbare Erfahrung dieser Depression, von der er schreibt, dass er geradezu vor den Trümmern seiner Existenz steht und auch Beispiele bringt, die wir kennen, dann aus der Literatur. Also er schreibt, dass er mit seinem letzten Buch versucht hat, mit dem Roman über diese Krankheit, über das Monstrum Krankheit versucht hatte, es zu zähmen. Und er hat auch erfahren von Lesern, dass er vielleicht auch Menschen damit geholfen hat. Und dann ist das alles so glaubwürdig und so genau beschrieben, dass man also ungefähr erahnen kann, in welcher Zwangslage dieser Mensch ist mit dieser bipolaren Störung. Und dann ist aber genau auch diese Simulation, diese Träume, die man mit einem Port in den Kopf bekommt, wie bei einer Hirnstrommessung oder irgendwas, die sind auch so genau beschrieben, dass es so expressiv ist, alles so bildstark, dass man eben auch hin und her geworfen ist beim Lesen und diese verschiedenen Stimmungen serviert bekommt und eine aufregende Lektüre dadurch hat.
Und aufregend ja auch insofern, weil man irgendwann auch total den Überblick verliert, an welcher Stelle vielleicht dieser Erzähler schon längst vielleicht fast tot ist oder alles nur noch eine Visualisierung ist. Also da gibt es mit Klienten, werden die dort genannt, die dann verschwinden, die tauchen dann später wieder auf und irgendwann fragt man sich, ist das Ganze vielleicht sogar eine Art Heilmethode, um die Menschen zu heilen? Weil wir haben es in dem Ausschnitt gerade gehört, es regt sich ja ein Widerstand in ihm. Paul Jandl hat eben auch schon gesagt, dass das Glück eigentlich dann ein Unglück wird und dass er sich durchaus befreien möchte. Und es regt sich in ihm eben dieser Widerstand, er möchte dort wieder weg. Und man weiß inzwischen aber gar nicht mehr, auf welcher Ebene man sich befindet, was ich auch für eine große literarische Qualität halte, weil Thomas Melle uns da eben diese ganzen Wahrnehmungen komplett verschwimmen lässt. Interessant ist ja auch wirklich immer diese Frage, gehört das Visualisierte, das Geträumte, gehört das auch zum Erlebnishorizont eines Lebens? Also das ist ja auch so eine Grundfrage, die hier auch im Buch immer wieder gestellt wird. Also ich finde, das kann man auch gut damit gleichstellen, wenn man viele Romane liest, ist dann alles, was man gelesen hat, auch etwas, was wir selber auf eine Art irgendwie erlebt haben, weil wir uns empathisch in diese ganzen Figuren hineinversetzen. Und eine Mitinsassin sagt dann, weil er sagt dann irgendwann, aber es ist doch nur Fiktion, also diese Träume, diese Visualisierungen, es ist nicht real. Und sie sagt, und? Was sollte mich das stören? Eine Berührung und die Simulation einer Berührung, woran erkennen wir, was was ist? Und was macht es für einen Unterschied? Also das sind hochkomplexe, philosophische, existenzielle Fragen, die hier verhandelt werden.
Und hinzu kommt die Frage, wie geht die Gesellschaft mit Kranken um? Also die werden abgeschoben in diese Institution, in dieses Sanatorium und man findet sich also bereit zur Selbstabschaffung, aber es findet sich dann eben zum Beispiel auch ein Patient mit Trisomie 21, ein Klient. Er fragt sich, der Erzähler, welcher Machenschaft er da vielleicht auf der Spur ist. Und er wird ja selber immer klarer in der Zeit, in der er dort ist. Während er diese Simulation erhält, wird er sich über seine Situation immer klarer und beginnt dann auch darüber nachzudenken, was in dieser Gesellschaft los ist.
Es sind ja auch diese Wahnsinnsapparaturen. Also Donald Trump hat jetzt ein Video gepostet, das nur mit KI erstellt wurde und das sich mit einer Verschwörungstheorie der Rechten in Amerika auseinandersetzt. Das ist das sogenannte Mad Bed. Die Verschwörungstheorie erzählt, die Demokraten, die Liberalen würden medizinische Möglichkeiten unterdrücken, die tatsächlich aber vorhanden sind. Und dieses Mad Bed, im Video wird das gezeigt, das ist so eine Art Glassarg und da kann man sich reinlegen und dann wird alles gut. Dann wachsen fehlende Glieder nach, man wird verjüngt. Und Donald Trump hat das präsentiert, als gäbe es das. Dieses Video wurde gepostet mit einer Fox News Kommentatorin, die das auch ganz toll findet. Und in die Welt gesetzt ist jetzt, dass es dieses Mad Bed eigentlich gibt, aber die Demokraten wollen es verhindern. Also diese Formen von Wahnsinn und Zynismus, die sich gegenseitig befeuern, die sind in der wirklichen Welt nochmal was anderes als im Roman von Thomas Mann.
Vielleicht haben die einfach Thomas Mann gelesen.
Ja. Das ist gut möglich. Donald Trump hat es, glaube ich, auf den
Tisch. Ich meine, um das wenigstens noch zu sagen, interessant ist ja, dass es in der Literaturgeschichte eine ganze Reihe von Klassikern gibt, die in psychiatrischen Kliniken spielen. Wir denken vielleicht an A Clockwork Orange oder Bücher von Reinhold Goetz, Clemens J. Setz. Was verbindet nun das Haus zur Sonne mit all diesen, nicht Vorbildern, aber Vorlagen? Was unterscheidet die?
Ich denke jetzt auch an Sylvia Plath, die Glasglocke oder Einer flog übers Kuckucksnest. Das Interessante ist ja, dass diese ganzen Geschichten verbindet, dass es ja immer plötzlich ein Wir gibt unter denen, die drinnen sind und auch ein Spannungsverhältnis zu den Pflegern oder Ärzten oder AufpasserInnen oder wer auch immer. Also das ist auf jeden Fall eine Verbindung. Was ich da spannend finde, ist, wie sich hier bei Thomas Melle diese Insassen miteinander verbinden, auch auflehnen. Es gibt dann eben diese Fluchtpläne, es gibt die Idee, da eben auszubrechen und wir verraten jetzt natürlich nicht, wie es ausgeht. Aber ich glaube, was hier nochmal besonders ist, ist, dass es ja wirklich so eine Art Totentanz ist. Es ist wie so eine apokalyptische Gruppe, die nochmal irgendwie feiern will und dann aber darin eben auch an ihre Grenzen stößt.
Also, Das Haus zur Sonne, der neue Roman von Thomas Melle, erschienen im Kiepenheuer & Witsch Verlag, platzierte SWR Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk von US-Schriftsteller und Pulitzer-Preisträger Percival Everett. Dr. No heißt der Roman, der von Nicolas Stingel ins Deutsche übertragen wurde, im Hansa Verlag erschienen ist und auf Platz 3 der SWR-Bestenliste jetzt steht. Paul Jandl, bei diesem Titel denken wir natürlich sofort an James Bond und den Film 007, Jagd Dr. No, der 1962 in die Kinos kam. Ich habe das jetzt extra nochmal angesehen während der Lektüre. Das muss man wirklich auch machen, weil man dann so versteckte Hinweise auch bekommt. Und tatsächlich, irgendwie geht es natürlich auch bei Everett um Bösewichter und ihre größten wahnsinnigen Pläne. Herr Jandl, klären Sie uns doch mal über die Erzählanlage des Romans auf.
Ja, also wir haben verschiedene Erzählebenen, auch verschiedene ästhetische Ebenen. Carsten Otto hat es gerade gesagt, der Dr. No kommt nicht zufällig im Titel vor. Das ist auch eine Persiflage auf James-Bond-Filme. Es gibt den Superschurken, der auch mehrmals im Roman sagt, wie schwer es denn ist, überhaupt Schurke zu sein. Ein Milliardär, der im Leben eigentlich alles erreicht hat, aber der jetzt nochmal richtig böse sein will. Er möchte sich noch was gönnen. Im heutigen Amerika, es hat eine politische Komponente, aber bleiben wir jetzt mal auf dieser James-Bond-Ebene. Es kommt alles vor, die Villen, die Glaspaläste, die unterirdischen Verstecke, das Haifischbecken, in dem die Gegner versenkt werden und da nicht mehr auftauchen. Es gibt Helikopterflüge, es gibt ein U-Boot. Also dieser Superschurke hat alles, was Superschurke im Superschurkenkatalog sich bestellen können. Und der hat eine Idee. Er möchte etwas finden, das ihm die absolute Macht über die Welt, jetzt mal erst in Amerika, aber später über die ganze Welt, bescheren könnte. Und dafür sucht er sich einen Mathematiker. Das ist Valakitu, ein Mathematiker, der in Providence an der Brown University ist und ein bisschen autistisch ist, sehr nerdig, das spielt auch eine Rolle. Also der tut sich schwer mit den Notwendigkeiten des Superschurkentums. Er ist aber ein Experte, und zwar ist er ein Experte für nichts. In der deutschen Übersetzung gibt es nicht das Nichts, sondern das Nichts ist immer klein geschrieben. Also es fallen dann Sätze im Roman, sie kennen sich mit nichts aus, wir brauchen dringend ihre Hilfe. Das ist ironisch schillernd, dieses Nichts. Und unschärfe Relation, Relativitätstheorie, verschiedene Quantenmechanik, verschiedene mathematische Modelle werden Gott sei Dank im Roman nicht ausgeführt, aber sind Hintergrund auch dieses Romans. Und dieser Valakitu, dessen Name auch bedeutend ist, weil Vala bedeutet auf Tagalog nichts und Kitu bedeutet auf Swahili nichts. Seine Eltern waren auch schon Mathematiker und haben sich gedacht, nichts, also Minus mal Minus ergibt Plus. Also gibt es tatsächlich diesen Valakitu. Das ist einer dieser minimalistischen Scherze des Romans. Und John Sill, der Milliardär, meint, dass nichts läge in Amerika ausgerechnet dort, wo eigentlich das Gegenteil von nichts liegt, nämlich der Nationalschatz, der Goldschatz Amerikas in Fort Knox. Und John Sill meint, den gibt es dort gar nicht, den Goldschatz, sondern in dem berühmten Tresor ist nichts. Das ist auch ein leiser Anklang an eine andere Verschwörungstheorie von Donald Trump. Wir werden vielleicht bei jedem Buch auf sowas kommen. Donald Trump hat vor einigen Monaten gesagt, wir werden mal schauen, ob in Fort Knox wirklich das Gold liegt. Weil es gibt eine Verschwörungstheorie, dass die Demokraten und die Liberalen dort das Gold längst beiseite geschafft haben. Jedenfalls wesentlich ist, dort wäre das Nichts zu finden. Und John Sill möchte dieses Nichts habhaft werden und braucht dafür den Mathematiker. Dann gibt es eine Reihe von Figuren, die man auch aus James-Bond-Filmen und ähnlicher Literatur kennt. Man weiß nie, wer für wen arbeitet. Es gibt Spione, es gibt Regierungsmitarbeiter, die zwielichtig sind. Am Ende tauchen noch die Geheimdienste verschiedenster Länder auf. Also das hält sozusagen das Tempo im Roman.
Also ich würde sagen, der Roman ist in der Tat noch viel verschachtelter, aber so wie Sie ihn sozusagen von der Anlage her kurz umrissen haben, würde ich sagen, das war mehr als nichts. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass Donald Trump ganz offensichtlich einen Einfluss auf die Literaturgeschichte hat. Wahrscheinlich gibt es ja demnächst auch irgendwelche Promotionen just zu diesem Thema. Wir tauchen jetzt mal ein, um auch die Tonlage dieses Romans, die auch ganz besonders ist, ein bisschen kennenzulernen. Johannes Wördemann liest aus Dr. No von Percival Everett. Bitte sehr.
Als wir wieder in der U-Boot-Nassbox eintrafen, kam mir kurz der beunruhigende Gedanke, dass vielleicht nichts von dieser Fahrt real, dass sie komplett vorgetäuscht gewesen war. Wir hätten die ganze Zeit hier geblieben sein können, wo wir jetzt waren. Das Boot, falls es überhaupt eins war, und kein Requisit angedockt und auf dem Wasser schaukelnd. Alles auf einer Tonbühne. Es gab keine Fenster, durch die man hätte hinausschauen können. Die Bildschirme waren allesamt schlicht Bildschirme und konnten alles zeigen, was man wollte. Ich hatte mich zu keinem Zeitpunkt auch nur im entferntesten reisekrank gefühlt. Aber das hatte ich ohnehin noch nie. Und was weiß ich, vielleicht wurde einem von einer U-Boot-Fahrt gar nicht übel. Aber warum sollte Sill so etwas vortäuschen? Ganz gewiss nicht mir zuliebe. Die Brückenbesatzung ging mit uns von Bord. Gloria und ich hatten Blickkontakt, während wir unserer getrennten Wege gingen. Sie zu einem Raum, der nach Labor aussah, während ich Sill zurück zu dem Fahrstuhl folgte, der uns hier herunter befördert hatte. Wir sagten nichts in der emporfahrenden Kabine, bis sie anhielt. Danke, sagte ich. Voila, ich weiß, das ist alles ein bisschen viel, sagte Syl. Immerhin sind Sie am ersten Tag hier.
Glauben Sie, dass Sie überwacht werden, fragte ich.
Das werde ich ganz bestimmt. Ich lasse das Haus alle 2 Tage elektronisch durchchecken. Die brauchen immer mindestens 1 Tag, um mitzukriegen, dass ihre Geräte neutralisiert sind. Er ging mir voran in Richtung Bibliothek. Ein Superschurke zu sein, heißt vor allem, dass jeder über einen Bescheid weiß. Genau das macht aber auch solchen Spaß daran. Sehen Sie das Gemälde da? Er zeigt auf eine Wand in einem Wohnzimmer. Die Kopie der Mona Lisa? Keine Kopie. Ich habe das Bild vor etwa 5 Jahren gestohlen. Der Diebstahl wurde nicht angezeigt, weil er für das Museum so peinlich ist. Ich habe es am helllichten Tag gestohlen. Sie lassen es mich behalten, weil es dem Louvre mehr wert ist, alle Welt in dem Glauben zu wiegen, dass ein solches Verbrechen außerhalb jeder Vorstellung liegt, als das Original zu besitzen. Es steht doch sowieso kein Mensch jemals dicht genug davor, um den Unterschied zu erkennen. Was soll etwa irgendein österreichischer Geschäftsmann plötzlich losschreien, dass eine Fälschung ist? Also besser den Verlust akzeptieren. Das ist verrückt, sagte ich. Vermutlich schon, aber trotzdem wahr. Wenn 3 Millionen eifrige Touristen erführen, dass sie sich im vergangenen Jahr in dem Raum zusammengedrängt haben, um von Weitem einen Blick auf eine Fälschung zu erhaschen, was, glauben Sie, würde dann passieren? Das würde die Echtheit jedes einzelnen Werks im Museum in Frage stellen. Kann ich es verkaufen? Nein, ich muss es nicht verkaufen. Und wissen Sie was? Wenn Sie sich ganz dicht davor stellen und es eine Zeit lang anstarren, werden Sie nicht mehr so beeindruckt sein. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist das Werk eines Genies. Eines Genies der Vermarktung.
Johannes Wördemann las aus Dr. No von Percival Everett, erschien im Hansa Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Frau Geisler, dieser Superschurke hat ja nicht nur die Mona Lisa gestohlen, sondern er ist auch im Besitz einer originalen Gutenberg-Bibel. Und man kann immer so weitermachen, was er sich alles irgendwie da aufgehäuft hat. Das liest sich sehr komisch, aber es gibt, und Paul Jandl hat das schon angedeutet, eben doch einen starken politischen, ja, Subtext, der sich über eine Information nochmal auf ganz besondere Weise, ja, ausformuliert. Und das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Diese beiden, also der Milliardär und sein mathematischer Gehilfe, sind Schwarze. Das scheint mir ganz zentral zu sein zum Verständnis auch dieses Romans. Was interessiert Everett nun an dieser Bond-Bösewichter-Geschichte? Mal abgesehen davon, dass in der Tat da eine unterhaltsame Satire rausgekommen ist.
Ja, ihn interessiert, was dieses Amerika zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Und der John Sill, der gerne der Oberschurke sein möchte, eine Figur wie von James Bond erfunden, ungeachtet der Fiktionalität von James Bond, solche Nebenbemerkungen gibt es ja auch immer, der möchte nichts weniger als Amerika wieder zu nichts zu machen. Also das Gegenteil von Make America Great Again. Es ist ein Roman gegen dieses Großmannssuchtkonzept, was ja auch schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump herrschte.
Dabei ist er selbst auch größenwahnsinnig.
Natürlich, aber das gehört dazu. Man kann dem Größenwahn halt nur mit Größenwahn begegnen in diesem Falle dieses Romans oder eben mit nichts. Nichts ist ja die Waffe eigentlich, um das Nichts zu erreichen. Und das macht er so trickreich. Also man denkt ja gar nicht darüber nach, dass die schwarz sind. Es gibt 2 biografische Punkte, wo es sehr klar ist. Warum ist John Sill so böse geworden, so ärgerlich? Warum hat er diese Wut in sich? Das liegt an der Geschichte seiner Eltern. Die sind beide ermordet worden. Der Vater war Zeuge der Ermordung Martin Luther Kings und hat zu viel gesehen und wurde deshalb umgebracht. Eben auch ein Schwarzer und seine Frau, deswegen, weil man vermutete, dass sie ja von dem Mann etwas erfahren haben konnte von der Zeugenschaft. Und er wächst dann eben als Waise auf und will sozusagen auch die Eltern rächen. Und der Dr. No oder Vala Kitu oder möglicherweise heißt der gar nicht Vala Kitu, das kommt ja auch noch dazu. Er erzählt ja, warum er so heißt, aber sagt er, nein, das ist Quatsch mit Soße. Ich heiße in Wirklichkeit Pete Townsend. Also dieser Vala Kitu, also mit solchen umgangssprachlichen Wendungen arbeitet er zwischendurch dann auch fertig ist die Laube. Quatsch mit Soße. Dieser Balakito muss zu seinem Auftraggeber, von dem er zu John Sill, muss mit einem Auto fahren. Der Autokauf, das müssen Sie lesen. Und wird auf der Autobahn angehalten. Nicht, weil er nicht richtig Auto fahren kann. Er kriegt das dann raus, warum er angehalten wurde, sondern weil er schwarz ist. Und der Polizist ist ganz scharf darauf, ihn zu erschießen, weil er doch nicht mal einen Führerschein hat. Und er bekommt halt Anweisungen, dass er ihn nicht erschießen soll. Und er ist sowas von enttäuscht, weil es ist normal, dass man einen Schwarzen auf der Autobahn erschießen kann. Und das wissen wir ja aus der Geschichte, dass das diese Fälle nicht selten vorkommen in den USA. Und dagegen ist dieser Roman auch eine sehr sarkastische literarische Arbeit.
Jetzt mal abgesehen von dieser politischen Dimension stellt sich natürlich von der Dramaturgie her die Frage, Frau Krohn, ob sich gewissermaßen diese Parodie totläuft.
Vielleicht noch kurz vorweggenommen, diese Themen struktureller Rassismus, Identitätsdebatten und so, das sind ja wirklich Themen, die Percival Everett immer wieder aufgreift. Und es ist ein ungeheuer vielseitiger Autor, der hat schon Dutzende von Büchern geschrieben und er erfindet sich scheinbar mit jedem Buch wieder neu. Ich bin großer Fan seines Romans James, der letztes Jahr erschienen ist, für den er den Pulitzer-Preis dieses Jahr bekommen hat, wo er die Geschichte des schwarzen Sklaven Jim nochmal neu erzählt, also Huckleberry Finn, Mark Twain nochmal neu erzählt. Für mich eines der klügsten Bücher, wenn es um Identitätsdebatten geht oder um die Frage, ob Bücher von früher eventuell umgeschrieben werden sollten. Also ich bin großer Fan von Percival Everett, das vorweggeschickt. Aber, jetzt und kommt's. Da bin ich bei Ihrer Frage, Herr Otte, ich muss sagen, bei diesem Buch bin ich raus und es bieten sich natürlich zahlreiche Möglichkeiten an, damit dem Nichts zu spielen. Ich könnte auch einfach sagen, dieses Buch ist nichts für mich, weil ich glaube, ich bin die falsche Leserin. Ich bin zwar großer Bond-Fan, habe diese Filme alle immer wahnsinnig gerne geschaut, aber als Buch über 300, weiß ich nicht wie viele Seiten, hat es für mich dann doch sehr viel Wiederholung. Es ist doch sehr redundant. Also die ewigen Witze über das Nichts, das kommt halt immer, immer wieder neu und die sind zwar jeder für sich gesehen witzig, aber ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wenn Ihnen dann manchmal die Mundwinkel so ein bisschen einfrieren. So ging es mir bei diesem Buch. Für mich war es zu lang, zu viel, dann doch irgendwie ermüdend in den Kalauern, dann irgendwann auch nicht mehr so lustig. Also ich glaube, ich bin einfach die falsche Leserin für ein Buch, das für andere vielleicht das Richtige sein kann.
Ja, das ist, Percival Everett sagt in Interviews auch gern, der Leser ist ihm scheißegal. Das machen nicht viele Schriftsteller, so ehrlich ist er immerhin. Und man hat bei dem Buch auch das Gefühl, dass er sich selbst einen Spaß macht. Also, dass er eine Geschichte erzählt, die ihm lustig erscheint und viele Witze erzählt er sich vielleicht selbst. Und da muss der Leser nicht unbedingt immer dabei bleiben. Also das war schon in Die Bäume so, dass er einen Fall einer Lynchjustiz an Schwarzen aus 1955, den hat er aufgegriffen und hat auch daraus eine Komödie gemacht und einen Zombie-Roman. Also er lässt sich auch nicht festnageln. Er schreibt jetzt nicht einen Roman, der gesellschaftskritisch wäre und der moraltriefend ist und der sagt, so müsste es sein. Und das ist natürlich bei diesem Buch auch das Irritierende. Sind die Schwarzen jetzt die Guten oder sind das jetzt die Bösen? Sind das die nächsten Bösen? Sollten die böser sein? Und wäre das dann gut? Das ist alles sehr komplex. Und man hat immer das Gefühl, wenn es jetzt mal so ein bisschen drauf ankäme, zu Potte zu kommen, dann macht er noch einen Witz. Und im Grunde, der Hauptwitz ist, was schenkt man jemand, der alles hat? Nichts.
Ich habe mich sehr amüsiert. Es gibt eine Passage, die mir dann auch ein wenig zu lang war, aber ich bin begeistert davon, wie er eben immer wieder neue Wolten schlägt, immer wieder neue Figuren auch einführt. Meine Lieblingsfigur ist Trigo. Das ist der Hund, der hat nur ein Bein. Seine drei Beine, die ihm verloren gegangen sind, nennt er seine drei Nichtse. Und der wird immer in so einer Babytrage, einem Babybjörn von Dr. No oder von Valakito getragen, weil er sich ja nicht alleine fortbewegen kann. Und naja, man hat sich dann nach einer Weile an den Hund gewöhnt. Aber eines Tages kann er dann auch sprechen und spricht mit seinem Besitzer und kann ihn beraten, wie er sich nun in der nächsten Situation zu verhalten hat. Weil es ist auch zeitweise wirklich spannend und aufregend, weil der Wissenschaftler, der Mathematiker kommt ja auch in brenzlige Situationen und muss eben auch seine Mathematikerkollegin befreien, die ständig unter Drogen gesetzt wird. Also es kommen sehr viele neue Wendungen aus der James-Bond-Welt und aus der politischen Welt, weil dann taucht Bill Clinton auf. Nein, das ist nicht Bill Clinton, den wir kennen, aber er hat dann eben auch eine politische Funktion. Dieser Mann, der so heißt, der kommt von einer Behörde, die ist so geheim, dass man nicht mal ihren Namen sagen kann. Also diese Gags machen wirklich also
beim
Spaß.
Beim philosophischen Hund wird es mir dann zu blöd. Der reißt so ein bisschen raus, wenn es sonst einen Durchhänger gibt, wird auf einmal der Hund philosophisch. Schön für jeden, der so einen Hund hat, aber sowas kann auch nerven.
Mal abgesehen von der Frage, ob es vielleicht zwei Witze zu viel gibt, würde ich ganz gerne noch über die Übersetzung sprechen, weil das scheint mir doch ganz wichtig zu sein, um das Buch auch nochmal literarisch einzuordnen, Paul Jandl. Das ist ja bei diesem Autor ohnehin eine große Herausforderung, ihn ins Deutsche zu übertragen, weil es gibt dialektale Passagen, es gibt Redewendungen und man muss, glaube ich, bei jedem Buch auch einen eigenen Sound, wenn man so will, finden. Wie ist es dem Übersetzer hier gelungen?
Das ist ganz großartig gelungen. Also Everett lebt auch in der Idee, einfach mal einen vollkommen abstrakten Roman zu schreiben, der nur aus Sprache besteht und der sich um Sinn überhaupt nicht mehr kümmert. Und bis er soweit ist, spielt er mit Sprache auf verschiedenen Ebenen. Und in dem Fall ist es so eine Mischung aus eben diesem James-Bond-Ton und so Comic-Sprache, also diese Coolness, so jugendliche Coolness, die die Figuren dann haben. Das hat Nicolas Stingl wirklich in ein ganz brillantes Deutsch gebracht, das wiederum dieses Amerikanische bricht. Also eine Steigerungsstufe wäre vielleicht noch, diese Figuren wienerisch reden zu lassen, Vorstadt wienerisch. Also das ist ein eigener Sound, der auch schon irgendwie aus den 60er, 70er Jahren kommt. Ich glaube, so slanghaft wie in diesem Roman spricht sozusagen die Stammklientel des Slang auch heute nicht mehr.
Ja, mischt ja auch die Sprachebenen so, also diese Begriffe, die dann für Geld gefunden werden, Schotter und Kies oder eben solche Sprüche wie Quatsch mit Soße, aber dann gibt es eben auch vertrackte mathematische Erklärungen, ganz fix hintereinander und dann kommt wieder was anderes und dann kommen auch Worterfindungen von Nicolas Stingl, ich traumfolgere, das ist ein neues Wort, das hat er erfunden für diesen Roman.
Ich kann mich da nur anschließen. Also die Übersetzung ist mir auch wirklich immer wieder aufgefallen, wie dieser Wortwitz ins Deutsche übertragen ist. Und allein dieser mathematische Fachjargon, also da gehe ich tatsächlich jetzt, um auch wieder auf die inhaltliche Ebene zu kommen, wirklich in die Knie vor Percival Everett. Ich kann das nicht überprüfen, ob alles stimmt, was er da sagt. Aber dieser Mathematikprofessor, der übrigens auch noch ein Autist ist und seine Weltwahrnehmung, das ist wirklich genial erzählt. Also das ist unglaublich, wie sich Percival Everett in diesen Mann hineinversetzt, der zum Beispiel so redet, der erzählt er die Geschichte dieses John Sill und sagt dann, da war er minus 4 Monate alt. Also immer dieses mathematische Denken. Oder einmal, da ist er gekidnappt und dann interessiert ihn das erstmal überhaupt nicht, dass er da in Not ist, sondern versucht erstmal das Kürzel der geheimen Behörde zu erraten und rechnet sich per Wahrscheinlichkeitsrechnung aus, wie lange er brauchen wird, um das zu erraten. Also inhaltlich kann ich nur immer wieder sagen, ich gehe auch hier vor Percival Everett in die Knie, aber in dieser Häufung und in dieser Länge war es dann eben doch nichts für mich, aber man kann gute Witze mitnehmen. Also wenn Sie ein Buch brauchen, um sich Witze wieder drauf zu schaffen, dann nehmen Sie dieses zur Hand. Nichts kommt in eine Kneipe. Was sagt der Barmann? Nichts. Wie kommt er dazu? Nichts ist hereingekommen.
Also ich würde sagen, das ist doch mal eine Werbung für ein Buch. Eine James-Bond-Bösewicht-Satire, ja, auch mit politischem Tiefgang und allerlei Komik. Dr. No von Percival Everett, erschienen im Hansa Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Ja, wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste. Im Oktober auf Platz 2 steht der neue Roman von Dorothee Elmiger, Die Holländerinnen, heißt das Buch, ebenfalls aus dem Hansa Verlag. Das, wie der Roman von Thomas Melle, auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises steht. Paul Jandl, der Titel bezieht sich auf einen verbrieften Fall aus dem Jahre 2014. Da waren zwei holländische Touristinnen auf einem Ausflug in den Dschungel von Panama verschwunden und sind dann auch nicht wieder aufgetaucht. Was macht Dorothee Elmiger nun aus diesem düsteren Stoff?
Sie macht eine Geschichte, die über verschiedene Ebenen läuft. Also wir haben diese Originalgeschichte der zwei jungen Holländerinnen, die also nachweislich verschollen sind, mutmaßlich tot sind, in Panama irgendwo im Busch verschwunden. Und die Frage, die der Roman stellt, meiner Meinung nach, ist die Frage, was ist eine Geschichte? Wie entsteht eine Geschichte? Und der großartige Kniff von Dorothee Elmiger ist, sich eine Schriftstellerin auszudenken, der es gerade an Geschichten fehlt. Sie ist in einer Schreibkrise. Sie hat einen Romanzyklus verfasst, der heißt Die Bestrafung der Mägde. Das ist noch ganz gut gelaufen und dann ist sie ein bisschen abgerissen. Und sie hält eine Poetikvorlesung. Sie muss über ihr Schreiben berichten. Und über dieses Schreiben gibt es im Augenblick nicht viel zu erzählen. Also erinnert sie sich an eine Reise nach Panama. Und weil das eine Poetikvorlesung ist, wird der gesamte Roman in der indirekten Rede erzählt. Also es wird erzählt, was diese Schriftstellerin gerade erzählt. Und sie hatte Glück. In dieser Zeit der Schreibkrise hat sich ein Theatermacher bei ihr gemeldet, der auch nur so genannt wird. Und der hätte ein Projekt. Und zwar hat dieses Projekt mit den verschollenen Holländerinnen zu tun. Man würde sich treffen im Busch in einer Yoga-Lodge, würde er verschiedene Menschen aus verschiedenen Kontinenten zusammenbringen, wo für jeden eine Rolle zugedacht ist. Und die Schriftstellerin würde dort Protokoll führen. Das heißt, sie wäre eigentlich als Erzählerin engagiert. Und in der Erinnerung entsteht dann noch einmal die Geschichte, die sich in Panama zugetragen hat. Man ist beisammen, es gibt eine junge Schweizerin, die mit einer Ziegenherde was sehr Unangenehmes erlebt hat. Es gibt einen Kameramann, der seine Geschichten hat. Es gibt eine Produktionsassistentin. Man ist in dieser Lodge beisammen und verbringt die Zeit mit Erzählen. Und wie sich herausstellt, sind es lauter Katastrophengeschichten. Lauter Geschichten, wo plötzlich eine andere Wirklichkeit in dieses Jetzt des Aufenthalts einbricht. Eine leise Verrückung. Es beginnt immer ganz einfach, ganz unbemerkt und plötzlich wird die Katastrophe größer und größer. Und im Erzählen stellt sich heraus, dass jeder solche Geschichten hat. Und das ist im Grunde die große Erzählung. Dorothee Elmiger ist wirklich eine der klügsten Autorinnen, die es gibt in der deutschsprachigen Literatur. Und man würde sich wundern, wenn nicht auch das eine große ästhetische Reflexion wäre. Man kommt in Filmgenres hinein, die mit so einem Fall zu tun haben können. Also Francis Ford Coppola, Werner Herzog. Man hat diese Landschaften, die menschenverschlingend sein können, die lebensbedrohend sein können. Joseph Conrad spielt eine Rolle, The Horror. Also diese Plötzlichkeit einer finsteren Welt spielt eine Rolle. Das ist alles quasi mitgedacht und mitreflektiert. Und vor allem auch die Idee, wie man Literatur schaffen kann, die authentisch ist, die echt ist. Im Theater gibt es das, also Milo Rau zum Beispiel oder Christoph Schlingensief. Man müsse mit Schauspielern spielen, die das erlebt haben, was auch die Figuren erlebt haben. Man müsse eine Authentizität herstellen. Das wäre das echte Theater. Auch das spielt eine Rolle. Also die Schriftstellerin, die plötzlich tatsächlich in solche Situationen gerät, in Situationen, die sich früher ausdenken musste und dies dann wieder spiegelt in ihrer Poetikvorlesung, das ist ganz raffiniert gemacht. Also wie kann der Mensch wirklich etwas erzählen, was existenziell ist? Das ist die Frage dieses Buches, das unglaublich spannend ist, weil sich dieser Trupp dann tatsächlich auf den Weg macht, um den Weg nachzugehen, den die beiden Holländerinnen gegangen sind. Und auch da treffen sie verschiedenste sonderbare Charaktere, unter anderem einen Deutschen, der sich darüber beschwert, dass das Rasenmähen in diesen Gebieten so schwierig ist, weil das Gras so schnell wächst. Auch diese Pointen gibt es im Roman.
Wir gehen jetzt mit der Erzählstimme und dem Theatermacher in den Dschungel und hören eine kleine Passage aus dem Roman, um einen Eindruck auch von der sehr feinsinnigen Sprache zu bekommen. Es liest aus dem Roman von Dorothee Elmiger Sophia Flesch-Baldin. Bitte sehr.
Um die Mittagszeit habe es wieder zu regnen begonnen, sagt sie. und das Geschrei der Vögel, die über ihnen in den Kronen der Bäume gesessen hätten, sei minutenlang noch lauter geworden. Immer öfter habe sie nun ihr schmerzendes Handgelenk, den feuchten, faul riechenden Verband abgetastet, habe versucht, die Hand höher als das Herz zu tragen, damit die Schwellung abklänge. Und obwohl die Verletzung offensichtlich harmlos gewesen sei, habe sie in ihren Augen immer bedrohlichere Dimensionen angenommen, als handelte es sich um das erste Symptom einer rasch fortschreitenden Krankheit, als zöge sie wie ein verletztes altes Tier eine Blutspur hinter sich her. Stumm sei sie gegangen. Es seien ihr an diesem Tag mehrere rotschnäbelige, rotflügelige Vögel aufgefallen, ein nie gesehenes Rot. Und sie habe noch einmal an Lisbeths Beschreibung der Tiere denken müssen, die ihr in ihrer Bedrängung angeblich so nahe gekommen seien. Der Regen sei immer stärker geworden und an manchen lichten Stellen mit solcher Heftigkeit auf sie niedergeprasselt, dass ihnen das Wasser in die Augen und die Nasenlöcher geronnen sei. Der Dramaturg, der eine Brille getragen habe, sei zuweilen mit ausgestreckten Armen gegangen, fast so, als wäre er urplötzlich erblindet. Ihr selbst habe die Hose an den Beinen geklebt, ihren Gang beschwert. Es sei ihr zum Heulen zumute gewesen. Am frühen Nachmittag hätten sie zum ersten Mal eine kurze Rast eingelegt. Aber es sei ungemütlich gewesen. Sie alle hätten es vorgezogen, weiterzugehen, vorwärts zu kommen. Vor allem die Mädchen seien unruhig gewesen, zappelig. Und also seien sie schon kurze Zeit später wieder aufgebrochen. Der Pfad, dem sie noch immer gefolgt seien, habe sich auch jetzt fortlaufend verzweigt. Der Theatermacher habe sich auf gut Glück, aber ohne triftige Gründe jeweils für die eine oder andere Richtung entschieden. Und es sei ihr spätestens in diesem Moment, als sie so ziellos durch den Wald geirrt seien, bewusst geworden, dass es hier keine Pointe geben, dass die ganze Geschichte auf keine Auflösung, kein Ende zulaufen würde. Gegen 16 Uhr dann die erste Wegmarke seit langem. Eine kleine Hütte abseits des Weges, das rostige Wellblech überwuchert, ein Teil der Außenwand eingestürzt, abgesackt. Sie sei ganz offensichtlich leer und unbewohnt gewesen. Wenige Minuten später habe der Pfad abrupt geendet. Obwohl zu jenem Zeitpunkt alles für eine Umkehr gesprochen habe, sagt sie, habe der Theatermacher darauf bestanden, weiterzugehen. Er habe begonnen, mit bloßen Händen im Gebüsch zu wühlen, nach einer Öffnung, einer Fortsetzung des Weges zu suchen und dabei wiederholt gesagt, sie befänden sich nun an einem kritischen Punkt, wie er ihn in seiner Theaterarbeit immer wieder erlebe. Genau jetzt komme es darauf an, weiterzugehen, trotz des Regens, trotz allem.
Sophia Flesch-Baldinlas aus dem Roman Die Holländerin von Dorothee Elmiger. Das Buch der Schweizer Autorin ist im Hansa Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Anne-Dore Krohn, wir haben es gerade eben gehört, der Erzählerin wird, während sie da durch den Wald irrte, klar, dass es keine Pointe geben könne, dass die Geschichte auf kein Ende zulaufen werde. In welcher Weise ist das auch der, sagen wir mal, erzählerische Glutkern dieses Romans, der sich ja in gewisser Weise stark gegen herkömmliche Dramaturgien widersetzt?
Das stimmt, wobei, wenn man Dorothee Elmigers frühere Bücher kennt, dann ist das Narrativ noch am kohärentesten sozusagen. Also muss man wirklich sagen, das ist eine Autorin, die wirklich sehr eigene Wege geht, erzählerisch immer wieder eigene Wege einschlägt. Aber natürlich ist dieses Irren durch den Dschungel sinnbildlich auch für alles, was strukturell in diesem Buch erzählt wird. Also Paul Jandl hatte vorhin gesagt, die Grundfrage bei diesem Buch sei eigentlich, was ist eine Geschichte? Ich glaube, die Grundfrage ist noch viel dringlicher für eine Erzählerin wie Dorothee Elmiger. Ich glaube, die Grundfrage in diesem Buch ist, wie kann man heutzutage eigentlich noch erzählen? Weil sie erzählt ja von einer Krise, von einer Schreibkrise. Diese Autorin, die da am Pult steht im Auditorium und ihre Poetikvorlesung halten soll, die findet sich in einer Welt wieder, in der so viel disparat ist und eine Welt, die von so viel Furcht und Angst geprägt ist, dass sie überlegt, wie man überhaupt noch Worte dagegen halten kann, was es überhaupt noch bringt, sozusagen zu schreiben. Und das bildet Dorothee Emminger, finde ich, in diesem Buch wahnsinnig gut ab, weil es geht um Schauergeschichten. Es gibt eine Geschichte nach der nächsten, wurde auch eben schon erwähnt. Immer wieder der Einbruch des Bösen, des Dunklen, irgendwas, was man nicht wirklich beeinflussen kann. Und Dorothee Emminger erzählt das fast alles, das haben wir noch gar nicht erwähnt, im Konjunktiv. Also das ist wirklich genial. Es gibt immer wieder ganz kurze Passagen, wo diese Autorin am Pult steht, im Auditorium. Aber ansonsten ist alles in indirekter Rede erzählt. Und das muss man sich erstmal trauen, ein ganzes Buch in indirekter Rede zu erzählen. Das kann man manierlich finden. Ich war erstaunlich schnell drin. Ich habe davon gelesen, bevor ich das Buch gelesen habe und dachte, oh je. Aber wenn man dann diese Schwelle erstmal überwunden hat, es liest sich atemlos, weil diese Geschichten einen einfach auch so durchtragen. Und zwischendurch kommt immer wieder so ein kleines sagt sie, eingeschoben. Es ist wie so ein Refrain, der dieses Buch durchzieht. Und damit wird man immer wieder daran erinnert, dass hier erzählt wird, dass wir es also mit lauter unhaltbaren Erzählerinnen und Erzählern zu tun haben. Das finde ich unglaublich genial, wie diese Autorin diese Krise des Erzählens in ein Buch fasst. Also Erzählkrisen gibt und gab es ja immer wieder, Sprachkrisen um 1900 oder nach 1945. Und ich hatte so den Eindruck, dass Dorothee Emminger hier eine Sprachkrise unserer Gegenwart attestiert und da mit diesem Buch versucht, eine Antwort darauf zu finden.
Ich würde noch mal ganz gerne zurückkommen auf die inhaltliche Ebene. Mir scheint, es gibt noch einen Aspekt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Wir haben schon gehört, es gibt ganz viele Verweise auf Fitzcarraldo, Werner Herzog, Heart of Darkness, Joseph Conrad und so weiter und so fort. Das wird auch explizit erwähnt. Aber mir scheint, diese Texte werden nicht nur anzitiert, sondern sie werden in einen anderen Kontext gestellt. Denn der Blick, und das scheint mir auch ein Kernstück zu sein der Erzählung, richtet sich auf Gewalt. Und jetzt verändert sich etwas. Ich glaube, dass der Fokus sich wegorientiert von physischer Gewalt zu psychischer Gewalt, erstens, und zweitens von kolonialen Männerfantasien im Grunde genommen auf eine weibliche Perspektive, auf das, was da geschehen ist. Inwieweit, Frau Geißler, verändert das jetzt nicht nur den Inhalt, sondern eben auch die Form?
Die Sache ist ja die, dass der Theatermacher, der diese Art Reenactment vorhat, der dieser Gewalt nachspüren will, die den Holländerinnen geschehen ist, in jener Region, wo sie ja eigentlich auch Fremde waren, das auch gewaltvoll durchsetzt. Also die Autorin und also die erzählende Autorin, von der wir eben nur durch eine weitere Instanz, die sie beobachtet, wie sie da im Auditorium steht und ihre Poetikvorlesung hält, die keine Poetikvorlesung ist, berichtet ja, wie sie sich da hineinbegeben hat und diese anderen Leute getroffen hat und wie sie gemeinschaftlich da verstrickt werden und sich dem Willen dieses Regisseurs zu unterwerfen haben. Also das ist diese Geschichte mit der psychischen Gewalt, die Sie ansprechen, Herr Otte. Also dass Sie im Dienste der Kunst und im Dienste der Aufklärung eines Verbrechens, um rauszufinden, was da geschehen ist, selber sich in diese Verstrickung begeben. Und das ist dann wieder ein Muster, was wir leider in der Gesellschaft viel zu häufig haben. Also es gibt, also diese Fragen von Machtmissbrauch im Theater sind viel diskutiert worden in den letzten Jahren, aber solche Formen von Machtmissbrauch haben natürlich auch einfach Unternehmenschefs oder Politiker auch, also die Menschen, die sich andere Leute im Dienste einer Sache untertan machen.
Vielleicht da noch ganz kurz, ist es dann nicht auch als eine Art von Parodie oder vielleicht auch Abrechnung dieser Art von Theaterpraxis? Wir haben ja schon ein paar Namen genannt, die werden, glaube ich, nicht explizit erwähnt, aber es läuft schon mit, also Milo Rau und Schlingensiefe und so weiter und so fort. Kann man das oder soll man das nicht auch als eine Art von Abrechnung lesen? Herr Jandl.
Ja, also unbedingt. Das wird ironisiert. Und wenn wir jetzt bei der Kolonisation sind, dann versucht die Kunst die Welt zu kolonisieren. Und in dem Fall, im Buch von Dorothee Emminger, sagt die Natur nicht mit uns. Das ist der eigentliche Witz dann des Buches. Die Kunst, die da durch den Dschungel stapft und sagt, also ihr Gebüsche, wir machen Theater aus euch, jetzt wird's mal richtig echt. Da lacht die Kunst und man weiß ja nicht, wo dieser Druck dann hin verschwindet. Das lässt das Buch ja offen. Und so gibt's viele Stellen, die auch ganz fein ausgearbeitet sind. Die Schriftstellerin hat ein Notizbüchlein, in dem sie Dialoge notiert, die die Leute in dieser Lodge miteinander führen. Als sie dann dieses Notizbüchlein wieder an sich nehmen will, sieht sie, dass sich die Seiten wellen, dass die Feuchtigkeit das schon so verändert hat, dass man nichts mehr lesen kann. Also die Natur lacht sich permanent ins Fäustchen und die Kunst ist wirklich nichts dagegen.
Ja, Tierspuren gibt es dann ja sogar in diesem Notizbuch. Auch und zum anderen, es ist ja auch nicht nur dieser Theatermacher, dem wir da folgen müssen. Es gibt ja auch also diese Begegnung, die sie erzählt, also nicht nur in diesem Trupp sind, sie begegnet ja auch einer Frau, die einer anderen Schriftstellerin ähnlich ist. Und es stellt sich heraus, es ist ihre Tochter und es ist eine berühmte Schriftstellerin, die wird bezeichnet als die Ethnografin ihrer selbst. Aha, Annie Ernaux, denken wir, ist das. Und dann heißt es, diese Schriftstellerin ist so berühmt, deren Bücher werden an den Flughäfen verkauft, die gibt es aber gar nicht. Also es wird immer auch mit diesen Elementen aus der Kultur auch gespielt in diesem Roman. Also es ist furchtbar schrecklich zeitweise, düster, man hat Angst mit dieser Figur, aber wir wissen ja, sie hat es überlebt, sie steht da halt als nicht mehr Schriftstellerin und erzählt davon. Und gleichzeitig hat es eben auch dann diese ironischen Elemente, wie Kunst auch missbraucht wird.
Und sie scheint mit so Leerstellen und Lücken wirklich sehr clever zu spielen, scheint mir. Das Büchlein ist ohnehin jetzt nicht so lang, aber es passiert ja ungeheuer viel, sowohl auf der Meta-Reflexion als auch auf diesen anderen Ebenen, auf die wir gerade eingegangen sind.
Ja, und tatsächlich spielt sie auch natürlich damit, dass die meisten Geschichten, die wir erzählen, nicht immer automatisch zu einem versöhnlichen Ende kommen oder zu einem Ende kommen. Also all die Schauergeschichten, die hier im Laufe des Buches aufgerufen werden, und dieser Theatermacher fordert wirklich sein Team immer wieder auf zu erzählen und jeder und jede packt dann irgendeine Schauergeschichte aus. Und also wir reisen in diesem Buch durch die ganze Welt mit diesen ganzen Geschichten, die hier aneinandergereiht werden, und die meisten werden nicht aufgelöst. Also allein das sind ja schon Leerstellen, die aber natürlich unsere Wirklichkeit abbilden und die uns vor Augen halten, wie eben irgendwie ein Riss, ein Spalt, irgendwas Metaphysisches einbrechen kann und man es sich oft nicht erklären kann. Ich musste auch dann irgendwann denken an Mary Shelley, Lord Byron, die sich doch am Genfer See damals trafen und sich immer abends Schauergeschichten erzählt haben. Also es spielt auch mit all diesen Genres. Dorothee Emminger passiert sowas nicht. Also das ist eine Autorin, die wirklich sehr genau weiß, was sie da tut und welche Referenzen sie da aufnimmt. Und sie bringt das Ganze aber, ohne zu viel verraten zu wollen, trotz all der Schauerlichkeiten, die passieren, am Ende tut sich so eine Art Hoffnungsspalt auf. So könnte man es zumindest lesen.
Also eine gewiss herausfordernde, aber auch lohnende Lektüre, hat, glaube ich, ein Kritiker geschrieben. Und da ist die Jury sich hier auch einig, wie ich höre. Die Holländerin, der neue Roman von Dorothee Emminger, erschienen im Karl-Hanser-Verlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1 der SWR-Bestenliste und auf diesem Platz 1 steht der neue Roman von Katharina Polladian, Goldstrand, lautet der Titel des Buchs, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Anne-Doro Krohn, in diesem ebenfalls der schmalen Band, manchmal haben wir nur so dicke Bücher und heute so schmal, ich weiß gar nicht, ist das irgendwie Gesetz des Zufalls, keine Ahnung. In diesem schmalen Band wird, wie ich finde, noch mehr erzählt, und zwar durch die Jahrzehnte hinweg. Es ist eine verhältnismäßig komplizierte Familiengeschichte. Was ist da alles passiert? Man muss vielleicht einsteigen. 1922, so beginnt ja auch der Roman. Am Anfang verliert ein kleiner Junge namens Felix seine Schwester und bald hat der eine architektonische Vision. Also, Frau Krohn, klären Sie uns auf, was wird da am Anfang erzählt und worum geht's da überhaupt?
Also am Anfang wird tatsächlich ein Teil einer Familiengeschichte erzählt, denn im Zentrum steht ein Italiener, Eli wird er genannt, und der liegt auf der Couch, buchstäblich. Also dieses Buch ist im Prinzip ein Therapieroman. Er liegt auf der Couch und erzählt seine Lebensgeschichte, versucht die Fäden seiner Familiengeschichte zusammenzuhalten, und die reichen eben zurück bis ins Jahr 1922. Denn sein mutmaßlicher Vater ist damals aus Odessa nach Bulgarien gekommen und die Schwester dieses Vaters hat sich während der Überfahrt auf der Flucht eben über die Reling gestürzt und ist im Meer wahrscheinlich ertrunken. Das Buch bietet später noch einige andere Lesarten an, aber die landen dann irgendwann am Goldstrand, und dieser Goldstrand, der ja auch dieses Buch benennt, das ist so ein bisschen so ein Dreh- und Angelpunkt für diesen Roman. Die Couch der Therapeutin, auf der Eli immer wieder liegt, steht in Rom. Rom und Goldstrand sind so die wichtigen Pole in diesem Roman. Und dieser Goldstrand ist insofern wichtig für den Erzähler, weil er dort wahrscheinlich gezeugt wurde. Denn seine Mutter war dort in den 50er Jahren als Reisende unterwegs und hat dort, so erklärt es sich Eli zumindest zu Recht, seinen Vater für eine Nacht kennengelernt. Es war also ein One-Night-Stand und so ist er entstanden und er wächst dann in Rom auf bei seinen Großeltern. Und wir steigen ein mit dieser Erzählung von 1922, weil Eli nämlich ein Künstler geworden ist, ein Kunstschaffender. Er ist Regisseur geworden, er macht Filme und er hat auch seine Familiengeschichte eben zu Filmen verarbeitet. Aber das Wichtige ist eben wirklich, dass er versucht, diese Fäden zu ordnen. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist mutmaßlich so passiert, denn dieses Buch ist auch, wie bei Dorothee Elminger, ein Buch, das immer wieder die Narration hinterfragt. Also wer erzählt hier eigentlich was und wem können wir glauben? Weil wie gesagt, er liegt auf der Couch, er erzählt. Und er erzählt sich natürlich auch so ein bisschen sein Leben zurecht.
Und er scheint sich in seinen eigenen Erzählungen auch zu verirren. Und Sie haben die Erzählsituation beschrieben, Eli liegt auf der Couch, aber um erstmal dahin zu kommen, läuft er durch Rom und da sind wir auch bei der Lesestelle. Denn schon der Weg zur Therapiestunde ist eine Herausforderung. Aus Goldstrand von Katharina Pollard-Jahn liest nun Sophia Flesch-Baldin. Bitte sehr.
Am Dienstag ist Eli spät dran und eilt durch die römische Betriebsamkeit, die seit Jahrhunderten zu Chaos und Verfall führt, fast nie dagegen zu einer spürbaren Verbesserung der Verhältnisse. Darin sieht Eli die höhere Weisheit dieser Stadt. Der Mensch hetzt und strebt, findet sich aber für die Dauer der Mittagspause damit ab, dass alles Eilen und Streben vergeblich war, denn die Februarsonne scheint und das Mittagessen entspricht den Erwartungen. Entspricht den Erwartungen, wiederholt er laut, und stemmt sich gegen die schwere Haustür der Dottoressa, die heute besonders widerspenstig ist. Im Aufzug drückt er auf die 2 und ordnet sein Haar, streicht eine Strähne zurück. Mit einem bedenklichen Ruck bleibt der Aufzug zwischen 2 Stockwerken stehen. Sein erster Gedanke ist, dass er kein Wasser dabei hat. Sein zweiter Gedanke gilt der Dottoressa, die ihm die versäumte Stunde in Rechnung stellen wird. Noch bevor er den dritten Gedanken an einen möglichen Herzinfarkt denken kann, setzt sich der Aufzug wieder in Bewegung. Der Weg zur Dottoressa scheint mit Hindernissen gepflastert zu sein. Schon mehrmals hat sich Eli in den schmalen Gassen des Viertels verlaufen, obwohl ihm die Gegend seit Kindertagen vertraut ist. Einmal fiel ihm wiederholt ein Graffito auf, Il Gruppo degli Indecisi, das auf einer Hauswand auf die Existenz einer Gruppe der Unentschlossenen hinwies. Also war er offenbar im Kreis gelaufen. Ein andermal war der Eisenwarenhändler verschwunden, bei dem er nach einem Blick auf die Auslage von Kochgeräten und Kettensägen immer nach links abgebogen war. Sie sind ja ganz schön aufgelöst, Eli. Dottoressa, Sie müssen mit Ihrer Hausverwaltung sprechen, der Aufzug ist nicht sicher. Ach, ich habe eine geschlagene Stunde zwischen 2 Stockwerken verbracht. Aber Sie sind pünktlich. Vielleicht 3 unerhebliche Minuten zu spät. Eli legt sich auf die Couch. Wie geht es Ihnen heute? Wozu bin ich hier? Fragt Eli und ist im nächsten Augenblick nicht sicher, ob er die Frage laut oder in Gedanken gestellt hat.
Sophia Flesch-Baldin las aus Goldstrand, der neue Roman von Katharina Pollard-Jahn, erschien im S. Fischer Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Paul-Jan, ich glaube, wenn wir eine andere Lesestelle genommen hätten, hätte man wiederum einen ganz anderen Eindruck erhalten. Das ist, glaube ich, auch eine besondere literarische Qualität dieses Romans. Es gibt Passagen, die sind historisch-politisch eher aufgeladen. Es gibt Passagen, die sind eher in der Innenschau. Da geht es dann auch um das Werk von Eli. Was hält das alles zusammen? Was ist gewissermaßen der erzählerische Faden, der das alles zusammenhält?
Der erzählerische Faden ist der, dass dieser Eli, der Regisseur, der wirklich ein Melancholiker von Geblüt ist, seinen eigenen erzählerischen Faden nicht findet. Also er sucht in dieser Vergangenheit, diese verschollene, die am Meer verschollene, der Vater der dieses Kind gezeugt hat. Zur Mutter hat er ein sehr schwieriges Verhältnis. Andererseits hat diese Mutter dafür gesorgt, dass er eine Karriere als Regisseur begonnen hat. Er durfte einmal eine kleine, als Kind noch eine kleine Rolle bei Ettore Scola in einem Film spielen. Und so ist er auf den Geschmack gekommen. Aber so wie er durch die Stadt sich bewegt, also wenn man die Wege durch Rom nachzeichnen würde, kämen wahrscheinlich auch Linien heraus, die so ein Wollknäuel am Teppich bilden würde, wenn es runterfällt. Also das ist die eigentliche Geschichte. Man kann nicht sagen, da wird was aufgelöst. Interessanterweise hört die Dottoressa, nennen wir sie mal eine Psychoanalytikerin, mit wachsendem Interesse zu. Die Empathie wächst und man kann sagen, die professionelle Distanz leidet darunter und irgendwann wird die Dottoressa dann eigentlich auch zur Figur in dieser Geschichte des Eli. Also das hat wirklich Offenheit in alle möglichen Richtungen. Und ich würde sagen, dass einfach die Unmöglichkeit einer Biografie hier gezeigt wird. Er hat die Situation mit der Verwandten, die von Bord gegangen ist, das hat er auch verfilmt, hat einen Film draus gemacht. Und seine eigene Tochter sieht diesen Film bei der Premiere und sagt dann, was soll das alles? Weil ihr fehlt das Statement, ihr fehlt der Schluss. Sie hat gedacht, da wird es eine Erklärung geben, die gibt es aber nicht. Auch da offenes Ende.
Die Unmöglichkeit einer Erzählung, die Unmöglichkeit einer autobiografischen Erzählung ist das eine. Das andere ist aber, dass die Autorin sehr konkret von historischen Umbrüchen und überhaupt historischen Brüchen des 20. Jahrhunderts erzählt, Frau Geißler. Das scheint mir doch sozusagen eine ja, politisch-historische Grundierung zu sein in diesem Text, ohne die es auch nicht geht.
Ja, nicht ohne Grund beginnt das Buch und der Film in Odessa. Das ist die Stadt, die jetzt seit 3 Jahren mittlerweile unter Beschuss ist durch die russische Armee. Wir folgen dem Eli durch die Stadt. Eines Tages hört er Geräusche von Flugzeugen, Hubschraubern oder sonst was und er hat Angst, dass Krieg ist. Also diese Stimmung, in der er lebt, er spürt schon die Umbrüche und er ruft seine Tochter an, die in Deutschland ist und die sagt, ach, nee, es ist kein Krieg. Aber die Tochter spielt auch eine wichtige Rolle, diese Vera. Irgendwie versucht er sich auch in dieser Zeit zurechtzufinden, auch durch das Erzählen seiner Familiengeschichte, die er zum Teil im Film erzählt hat. Zum Teil schweben ihm neue Filme vor, die er dieser Dottoressa vorträgt. Es ist so, dass seine Mutter ja nur zu einem Ausflug mal an diesem Goldstrand war und da eben schwanger wurde, was in der Familie, aus der sie kommt, nicht gut gesehen wurde. Die Tochter wurde verstoßen und er ist als Kind bei seinen Großeltern aufgewachsen, sehr wohlhabend. Es waren die Großeltern und der Vater war ein Anhänger des Duce. Also dort wurde Nationalismus finsterer Art noch gepredigt in diesem Hause. Andererseits hat er halt diese Mutter, die jetzt alt ist. Also er selber ist fast 60 oder gerade 60, wird 60 in der Zeit und die Mutter ist halt irgendwie in den 80ern. Mit der tapert er dann so ein bisschen durch die Stadt. Die Mutter ist diejenige, die eben diesen Eltern widerstand. Und er selber räumt nun das Haus der Großeltern aus und kommt auf diese Hinterlassenschaften des italienischen Faschismus. Und es kommt dazu, dass die Vera geboren wurde, also seine Tochter wiederum, gerade als in Berlin die Mauer fiel und die Widersprüche der Welt zerstoben im Konfettiregen, irgendwie sagt er. Die politische Grundierung ist immer mit dabei. Trotzdem ist es vorgeblich kein politisches Buch. Und es geht darum, wie man mit Geschichte umgeht, wie man Geschichte erzählt. Und Vera, die ja von diesem Film, der sein Hauptwerk ist, ja, für den er ausgezeichnet wurde, die denn dann sieht, seine Tochter, die sagt ihm eines Tages, ja, vielleicht müssen Geschichten auch nicht zu Ende erzählt werden. Vielleicht müssen wir sie nur weitererzählen und weitergeben.
Da sind wir wieder bei Dorothee Elmiger, ja. Interessanterweise. Ich war ja ganz erstaunt, als ich das Buch dann gelesen hatte. Nach 160 Seiten dachte ich, wow, auf diesem kleinen Raum ist so viel erzählt. Hinzu kommt, dass gewissermaßen die Kulturgeschichte dieses 20. Jahrhunderts ja miterzählt wird. Also wir denken an den italienischen Neorealismus, also auf der Filmebene, Verweise auf Freud und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Ich hatte nicht einmal den Gedanken, das ist irgendwie überfrachtet, sondern das passt immer in den Stellen rein. Wie ist es Ihnen bei der Lektüre gegangen?
Ja. Ja, genauso. Also das ist sehr kondensierte Prosa. Und an einer Stelle redet Eli darüber, wie schwierig es ist, einen guten Film zu machen, weil es darum geht, das stehen zu lassen, was wichtig ist. Und das kann man auch auf das Erzählprinzip von Katharina Pollertjan durchaus anwenden. Also das ist eine Autorin, die unheimlich gut kondensieren kann. Und wie Sie gerade gesagt haben, Herr Otte, man hat nicht das Gefühl, dass man nur 160 Seiten gelesen hat. Und ich finde es wirklich überraschend, wie viele Parallelen es gibt zwischen diesem Pollertjan-Buch und dem Elmiger-Buch. Also beide haben nur 160 Seiten. Beide erzählen von der Krise der Gegenwart. Das sind beide schmale Bücher, aber randvoll mit Gegenwart, obwohl sie einiges aus der Gegenwart nicht direkt benennen. Und sind beides Bücher, die so eine Ratlosigkeit versuchen, in Sprache zu fassen. Und ich finde, die ganze Figur dieses Eli ist eigentlich so in eine Figur gefasste Ratlosigkeit. Als Figur fand ich ihn auch insofern interessant, weil ich als Lesende mein Verhältnis zu ihm total gewandelt habe im Laufe des Lebens. Am Anfang ging der mir so ein bisschen auf die Nerven, so ein älterer Italiener, der irgendwie, weiß ich nicht, geht immer zu seiner Mutter und zu seiner Dottoressa abwechselnd und fängt dann mit 60 Jahren endlich mal an, seine Kindheit zu sortieren, seinen Vaterkomplex, und denkt man, ja, hätte auch mal früher anfangen können. Aber er ist mir im Laufe dieser 160 Seiten ist er mir immer sympathischer geworden in seinem Drang, wirklich was festzuhalten, wirklich was rauszufinden, auch in seiner Geworfenheit, auch sein Unglück mit seiner Frau, die ihn verlassen hat, die Tochter, die ihn nicht versteht. Also dieser Eli, der ist mir immer mehr ans Herz gewachsen mit seinem reichen Innenleben.
Vielleicht, weil er auch einfach ein guter Erzähler ist.
Vielleicht auch deswegen.
Das Tolle an Katharina Pollertjan, muss ich dann hier mal sagen, weil wir über die tollen Bücher von Percival Everett, die anderen sprachen, und über Dorothee Elminger, wie sie arbeitet. Katharina Pollertjan schreibt ja auch jedes Mal ganz anders. Sie liefert nicht das, was man erwartet von dem letzten Buch. Also
zuletzt Zukunftsmusik.
Zukunftsmusik spielte ja nur an einem Tag in einer Stadt im tiefen Russland, also in der Sowjetunion, an dem Tag, als Tschernjenko starb und Gorbatschow intronisiert wurde, also an Tag einer Zeitenwende mit ganz verschiedenen Figuren.
In so einer staatlich verordneten Kommunalka, in so einer Art Zwangs-WG, könnte man fast sagen.
Und der Roman davor ist der einer Buchrestauratorin, die nach Jerewan geht und in einer alten Bibel aus den Zeichnungen, die in dieser Bibel sind, die Geschichte ihrer Familie findet, die als Armenier verfolgt worden sind.
Jetzt
das
noch
ist
mal
ganz
zurück
irre,
zu Gold,
was sie so kann.
Zu Goldstein zurück. Herr Handel, was zeichnet diesen Roman ästhetisch aus, Ihrer Meinung? Kann man das auf den Punkt bringen?
Das, was Katharina Pollertjan kann, also sie wandert sozusagen über die Kontinente und entwirft für sich selbst ein Bild, also wie ein Bühnenbild, das dann bespielt wird. In dem Fall sind es vielleicht zwei oder mehrere, aber das Hauptbühnenbild ist Rom. Und dann, was sie macht, ist, dass sie sagt, schau, das kann sie unglaublich gut Atmosphären herstellen. Jetzt das Rom in dem Fall, das muss ich auch sagen, kritisch sagen, also das ist jetzt kein neu erfundenes oder neu erfahrenes Rom, sondern man kann sich gut Marcello Mastroianni als Eli vorstellen, wie er so glücklich selbstverzweifelt zu dort.
Ich glaube, das wird mit einem Augenzwinkern ja auch bewusst miterzählt.
Ja, also es werden so Figuren, Cafés, die verwitterten Villen, ein bisschen Mussolini, ein bisschen Kommunismus. Das ist herrlich, auch klischeehaft, aber das kann sie, Bilder zu erzeugen und in den Räumen die Menschen zu spiegeln. Also nicht nur in den tatsächlichen architektonischen Räumen, sondern auch in den geografischen Räumen. Diese Rückbindung des Lebens an die Lebensumstände, das macht sie in allen Romanen und das kann sie wirklich ganz, ganz großartig.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Der Roman Goldstrand von Katharina Pollertjan ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Oktober. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und aus der Jury der Bestenliste waren heute in Mannheim zu Gast Cornelia Geißler, Anne-Dore Krohn und Paul Jandl. Aus den besprochenen Büchern haben Sophia Flesch-Baldin und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.